Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU will ihre Migrationspolitik deutlich verschärfen. Seit einem Jahr wurde über einen Plan der Kommission verhandelt. Gestern Abend sind sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten nun einig geworden. Abgelehnte Asylbewerber und Straftäter sollen leichter abgeschoben werden können. Wenn eine Rückführung in ihr Herkunftsland nicht möglich ist, sollen sie in Abschiebezentren außerhalb der EU gebracht werden. Mit den Staaten, in denen solche Zentren eingerichtet werden sollen, müssen aber erst noch Verträge geschlossen werden.
Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der EU sollen zukünftig in Drittstaaten sowie hier nach Albanien abgeschoben werden können, wenn sie nicht in ihr Herkunftsland gebracht werden können. Auch Familien mit Kindern sollen in solche Zentren eingesperrt werden dürfen. Deutschland ist eine der treibenden Kräfte hinter dieser Verordnung. Der Innenminister zeigt sich heute hoch erfreut.
Nach Jahren der Unordnung, des Kontrollverlustes, der Inkonsequenz an den europäischen Außengrenzen und in der europäischen Migrationspolitik gelingt es jetzt wieder deutlich mehr Ordnung zu schaffen, Klarheit und Konsequenz walten zu lassen.
Gerichte beanstandeten an dem von Italien betriebenen Lager in Albanien rechtliche Mängel. So etwas werde in Zukunft nicht mehr passieren, sagt der zuständige Kommissar.
Und da werden natürlich alle Standards auch eingehalten, alle Rechtsstandards, alle Menschenrechtsstandards. Das ist eine Grundvoraussetzung und nicht zu diskutieren.
Neben den Abschiebezentren in Nicht-EU-Staaten gelten mit der neuen Verordnung auch verkürzte Einspruchsfristen für die Betroffenen und verstärkte Durchgriffsrechte für die Behörden, wie Beschlagnahme von Geld oder Handys. Und ein Abschiebebescheid gilt für alle EU-Staaten. Kirchen, Menschenrechtsorganisationen und Grüne äußern scharfe Kritik.
Wenn man Politik nach dem Motto macht, je härter, desto besser und am Ende sogar Regelungen schafft, die wahrscheinlich später von Gerichten kassiert werden, dann kann man darauf als Europa, glaube ich, nicht stolz sein.
Die Verhandlungslinie des Parlaments gestern war mit den Rechtsaußenparteien abgestimmt. Sind EU-Entscheidungen jetzt also von der Zustimmung der Rechten abhängig? Nein, sagt die CDU.
Wir haben einzelne Delegationen von den Sozialdemokraten, auch von den Liberalen, die mit dabei gewesen sind, sodass die Stimmen der AfD am Ende nicht notwendig waren.
Parlament und Mitgliedstaaten müssen dem Kompromiss noch zustimmen. Das gilt aber als Formalie. Experten bezweifeln, dass man in Abschiebezentren auf dem Boden von Drittstaaten wirklich die Anwendung von EU-Recht gewährleisten kann. Wenn der EU-Innenkommissar heute sagt, er erhoffe sich vom Gesamtpaket auch eine abschreckende Wirkung auf künftige Flüchtlinge, kommt er der Wahrheit möglicherweise am nächsten.
In Deutschland leben so viele Menschen in Armut wie seit Jahren nicht mehr. Das zeigt ein neuer Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Demnach waren vergangenes Jahr 13,3 Millionen Menschen von Armut betroffen. Das sind rund 16% der Bevölkerung. Als armutsgefährdet gelten Alleinlebende mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.445 Euro. Bei Familien mit zwei Kindern liegt die Grenze bei 3.035 Euro. Im Bundesland Bremen ist die Armutsquote dem Bericht zufolge am höchsten.
Andreas Luther hat sich gerade bei der Bremer Tafel frisch eingedeckt. Zwei volle Tüten Lebensmittel, sogar mit Keksen.
Wie auf dem Kreuzfahrtschiff.
Regelmäßig kommt der Rentner in den Bremer Osten zu dem Angebot. Er gehört zu dem rund einen Viertel der Bevölkerung, das in Bremen als arm gilt.
Jetzt bin ich im Grundsicherung im Alter, heißt das schöne Wort, weil meine Rente mit 450 ein bisschen knapp ist. Und das ist der eigentliche Grund, also finanzieller Grund natürlich, wie bei allen. Und Grund, warum ich so eine geringe Rente habe, ist auch, dass ich halt Kinder erzogen habe und nur Teilzeit gearbeitet habe.
Drinnen bei der Tafel ist es voll, wie immer. Bremen ist das Bundesland mit dem höchsten Armutsrisiko. Das ist nicht neu. Aber der Anteil an betroffenen Menschen ist gewachsen. Die Arbeitslosigkeit ist in keinem Land höher. Joachim Schuster vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Bremen sieht noch andere Gründe.
Wirtschaftsstrukturell haben wir zwar auf der einen Seite sehr gute Industriearbeitsplätze, wo man gut Geld verdienen kann, aber eben auch relativ große Sektoren mit Niedriglohn oder zumindest geringen Lohneinkommen.
Probleme, mit denen nicht nur Bremen und Bremerhaven kämpfen, sondern viele größere Städte. Aus Sicht von Sozialwissenschaftler René Böhme gibt es vor allem zwei Ansatzpunkte, wie Armut eingedämmt werden könnte.
Von daher sind Mindestlöhne, Tarifbindung für die Menschen in Arbeit und eben eine Absicherung des Rentenniveaus nach unten die beiden zentralen Stellschrauben.
Der Andrang bei der Bremer Tafel zeigt, wie groß der Handlungsbedarf ist.
In der Debatte um die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung fordert Bundesarbeitsministerin Baas, auch Beamtinnen und Beamte mit einzubeziehen. Wenn alle einzahlen würden, dann käme mehr in die Rentenkasse und der Staat müsse nicht mehr so viel zuzahlen, sagte die SPD-Politikerin bei einer Veranstaltung der Rheinischen Post in Düsseldorf. Dem widerspricht der Deutsche Beamtenbund. Eine solche Regelung würde die öffentlichen Haushalte stark belasten, da Bund und Länder neben den bestehenden Pensionen auch noch Rentenbeiträge zahlen müssten. Bei vielen Unternehmen in Deutschland ist die Stimmung schlecht. Die Energiekosten sind hoch, Kriege sorgen für Unsicherheit, die Wirtschaft kommt schon länger nicht in Schwung. Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum heute in Brandenburg warb Bundeskanzler Merz dennoch für Optimismus. Er rief dazu auf, die Probleme in Deutschland gemeinsam anzugehen. Den Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland schrieb er dabei eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung des Landes zu.
Die Firma Sonokret aus dem brandenburgischen Cottbus hat eine Ultraschalltechnologie entwickelt, um Beton nachhaltiger zu machen. 30% CO2 können mit der Technik bei der Herstellung von Beton eingespart werden, sagt Nora Baum. Sie ist Prokuristin und heute auch beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum.
Wir hatten ein schwieriges Jahr, weil der Fokus auf CO2 in Deutschland ziemlich abhanden gekommen ist und gleichzeitig der Bau in einer immer noch starken Krise steckt und der Bauturbo noch nicht so richtig zündet.
Die wirtschaftliche Lage in den ostdeutschen Bundesländern ist angespannt, so das Ergebnis einer aktuellen Studie. Demnach schätzen nur 25% der Befragten in Ostdeutschland die Situation als positiv ein. Fast die Hälfte, 49%, blickt pessimistisch auf die wirtschaftliche Lage. Friedrich Merz hingegen erklärt, die besten Jahre würden noch vor Deutschland liegen.
Das heißt, dass wir die sehr deutschen Reflexe des Schlechtredens, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen. Und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag.
Zwar kommen von Merz auch Worte der Wertschätzung für ostdeutsche Betriebe, doch die Teilnehmenden fordern vor allem eines: eine klare, verlässliche Planung, die sich nicht mit jeder Legislaturperiode verändert.
Uns fehlt eine Vision, wo wir als Deutschland hinwollen, wo wir stehen wollen, wo wir gut sind, was wir können. Und wenn man im Zickzack fährt, dann kann man schwer vorausplanen.
Das verhindere Investitionen und damit auch das dringend erforderliche Wachstum.
Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim wird der Treibstoff knapp. Die von Moskau eingesetzte Regierung hat die Ausgabe rationiert. Sie reagiert damit auf die ausbleibende Versorgung aus Russland. Lieferungen von dort werden immer wieder von ukrainischen Drohnen angegriffen. Und gleichzeitig setzt auch Russland seine Angriffe auf die Ukraine fort. In der Nacht wurden die Hauptstadt Kiew und andere Landesteile wieder massiv beschossen. Es gab mehr als 20 Tote und zahlreiche Verletzte.
Viele Menschen im Land waren schon mit einem unguten Gefühl zu Bett gegangen. Nach wenigen Stunden dann ist klar, diese Angriffe sind wieder einmal besonders heftig. Wir waren auf dem Flur. Wären wir in den Zimmern gewesen, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Hier ist alles zerstört. Mit insgesamt 656 Drohnen und 73 Raketen hat Russland in der Nacht die Ukraine angegriffen. Mehr als 20 Menschen werden dabei getötet, mehr als 130 verletzt. Neben der ostukrainischen Großstadt Dnipro stehen auch andere Städte wieder einmal massiv unter Beschuss. Insbesondere die Hauptstadt Kiew. Auch hier zahlreiche Tote und Verletzte. Wie wir uns fühlen? Wir leiden unter chronischer Müdigkeit. Wir haben wieder nicht genug Schlaf bekommen. Wie sollen wir uns da fühlen? Gott sei Dank sind wir am Leben. Heute sind wir am Leben. Heute haben wir Glück. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres wurden nach UN-Angaben durch russische Angriffe auf Städte und Orte mehr als 800 Zivilistinnen und Zivilisten getötet. An der Front gelingt es der Ukraine aktuell, den Fortschritt der russischen Truppen an einigen Abschnitten auszubremsen. Doch im Donbass rückt Russland weiter vor, wenn auch extrem langsam und unter hohen eigenen Verlusten. Die Russen haben immer recht weitreichende, groß angelegte Pläne, aber in erster Linie konzentriert sich das gesamte russische Kommando auf die Region Donetsk. Das ist also ihr Hauptziel. Das Hauptziel ist es eigentlich, die Region bis zum Herbst einzunehmen, also faktisch zu besetzen. Die kommenden Sommeroffensiven, so der Militärexperte, könnten darüber entscheiden, ob Russland weiter vorrückt oder es der Ukraine gelingt, russische Truppen zurückzudrängen.
Im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon haben die USA einen Vermittlungserfolg verkündet. US-Präsident Trump teilte gestern Abend mit, Israel habe sich bereit erklärt, den geplanten Einsatz in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu stoppen. Und auch die Hisbollah wolle ihrerseits keine Raketen mehr auf Israel abfeuern. Dennoch gab es auch heute wieder Kämpfe zwischen der Miliz und israelischen Truppen im Süden des Libanon. Nachgefragt dazu bei Björn Dahke in Tel Aviv. Könnten denn die von Trump erreichten Zusagen trotzdem der erste Schritt zu einer Lösung in diesem Konflikt sein?
Wir müssen mal abwarten, wie belastbar diese Vereinbarung ist, die US-Präsident Trump ja einseitig verkündet hat. Die israelische Armee hat heute wieder Ziele der Hisbollah im Süden des Libanon angegriffen und die Hisbollah hat israelische Soldaten angegriffen. Der einzige Unterschied, die Hisbollah hat nicht direkt auf Israel gezielt. Die große Frage ist jetzt, was macht Iran? Iranische Medien sagen, die Gespräche mit den USA seien zum Erliegen gekommen. Die Iraner wollen ja eine Feuerpause im Libanon als Bedingung für ein Abkommen mit den Amerikanern. Und US-Präsident Trump schreibt vor wenigen Minuten, stimmt alles nicht. Diese Gespräche gingen weiter. Man wisse nur nicht, in welche Richtung. Also ich glaube, viel näher sind wir einer Lösung noch nicht gekommen.
Vielen Dank, Björn Dahke in Tel Aviv. Die Akten der US-Justiz über den Sexualstraftäter Epstein enthalten auch Spuren, die nach Europa führen. Denen ist ein Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nachgegangen. Es identifizierte 5 Helfer Epsteins, die 19 junge Frauen aus Europa an ihn herangeführt haben sollen, unter dem Vorwand, Epstein könne ihnen eine Karriere als Model ermöglichen. Tatsächlich soll er dann einige von ihnen ausgenutzt und missbraucht haben.
Ausgelassenes Studentenleben in Spanien 2016. Mara, die nicht erkannt werden will, ist damals 22, als sie hier ein Angebot von einem Model-Scout bekommt. Jobs, Reisen, Kontakte in die Branche.
Er hat ganz offen davon erzählt, wie erfolgreich die Models seien, die er vermittelt habe.
Der Mann sei Daniel S. Jahre später taucht sein Name in den Epstein-Files auf. Der Verdacht, er soll in Europa einer von 5 Scouts gewesen sein, die junge Frauen für den verurteilten Sexualstraftäter rekrutiert haben. Mara fliegt nach Florida, lernt den Milliardär Epstein kennen. Bei der Hausführung sei die Stimmung gekippt.
Und dann ging alles ganz schnell. Und er fing an, sich an mir zu vergehen.
Ihr Verdacht, ein internationales Komplizennetzwerk. Die Staatsanwältin Denise George versucht, dieses weiter aufzuklären, auch nach Epsteins Tod 2019.
Die Menschen, die ihm geholfen haben, die leben noch. Deshalb wollte ich vor allem Gerechtigkeit für die Opfer.
Doch das wollen hier offenbar nicht alle. Kurz darauf wird Denise George gefeuert. Auf Anfrage, was Daniel S. vom Missbrauch an Mara wusste, keine Antwort. In einem Interview beteuert er:
Ich habe nie von Problemen gehört. Kein Model wurde belästigt oder vergewaltigt.
Mara wird in den USA als Opfer geführt. Bis heute macht sie eine Traumatherapie.
Und die ausführliche Doku Epstein-Files, Jagd nach Models in Europa, können Sie ab sofort in der ARD-Mediathek sehen. Etwa 6 Millionen Menschen besuchen jährlich den Kölner Dom, bislang kostenlos. Ab Juli aber wird für Touristen eine Gebühr von 12 € fällig. Das wurde heute bekannt gegeben. Besuche zum Gottesdienst sind davon ausgenommen. Die Einnahmen sollen gestiegene Kosten etwa für die Instandhaltung der Kirche ausgleichen. Gegner kritisieren, der Dom verliere dadurch seine Funktion als frei zugängliches Herz der Stadt. Mit einem Linienflug ist die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Mittag zur WM in die USA gestartet. Die erste Station für die Spieler wird Chicago sein. Dort sollen sie sich an 7 Stunden Zeitunterschied gewöhnen und auch trainieren. Denn am Samstag steht ein letztes Testspiel gegen die USA an. Danach beginnt für die deutsche Elf am 14. Juni die Vorrunde mit einem Spiel gegen Curaçao. Und nun die Wetteraussichten für morgen, Mittwoch, den 3. Juni.
Die Kaltfront des Tiefs über dem Nordmeer sorgt in der Nacht noch teilweise für unwetterartige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Anfangs vor allem vom Nordwesten über die Mitte bis zu den Alpen, im Verlauf weiter ostwärts, wobei die Gewitter seltener werden. Morgen wird es von der Ostsee bis nach Sachsen oft regnerisch, sonst gibt es mal Sonne, mal dichte Wolken, dazu ein paar Schauer und Gewitter. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 16 und 8 Grad, morgen im Erzgebirge 15, sonst meist um 20, am Oberrhein bis 23 Grad. Am Donnerstag anfangs im Osten teilweise sonnig, sonst mehr Wolken als Sonne, weiter Schauer und Gewitter. Auch am Freitag wechselhaft, Samstag erst oft freundlich, später aus Südwesten wolkiger und wieder Schauer.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, warum immer mehr Menschen in Deutschland armutsgefährdet sind. Und außerdem mittendrin im Fachkommissariat für Kunstfälschungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.